Guten Tag und herzlich willkommen zu Tag 2 unserer Neuronews, direkt vom DGN-Kongress 2025 in Berlin. Im Rahmen der Nervennahrung-Podcast-Reihe von Roche berichten Professor Matthias Meurer und ich, Professor Tobias Ruck, gemeinsam mit unserem Gast, Professor Dr. Achim Bertele, leitender Oberarzt an der TU München, von den Highlights des zweiten Kongresstages und tauchen gleich ein in die neuesten Erkenntnisse, die wir für euch gesammelt haben. Wir wollen mal ein bisschen locker anfangen, so machen wir das immer, zumindest bei den Kongress-Updates. Irgendwas Neues in Berlin entdeckt?
Ja, wie viel hier los ist. Ich meine, das ist ein Riesenunterschied, wenn man vergleicht. Vor 2 Jahren haben wir hier den DGN-Kongress sozusagen aus der Kapsel gemacht. Es wurde gefilmt und in die Republik geschickt. Jetzt sind alle wieder da. Und das ist ein Riesenunterschied. Und es ist toll, dass der Kongress das auch wieder geschafft hat, sozusagen, sich mit Leben zu füllen. Und das finde ich echt ein Ereignis. Bin froh, da zu sein. Zu Hause sind einige geblieben, weil sie es nicht schaffen konnten. Den werde ich erzählen können, was hier alles an Neuigkeiten gibt, aber es ist wirklich eine tolle Veranstaltung.
Aber man muss auch schon echt sagen, die DGN präsentiert sich extrem professionell, also mit dem ganzen letztlich auch virtuellen Angebot. Ich finde es ist sehenswert. Also
ja, absolut.
Kann man echt nicht meckern.
Absolut. Und es ist kein Aufkochen von Dingen, die woanders präsentiert sind. Das ist schon wichtig zu sagen, wir haben wirklich die aktuellen Daten hier, die werden zum Teil auch erstmals hier präsentiert. Das ist wirklich, man ist am Puls der Zeit damit. Das ist wirklich.
Ja, und didaktisch auch eigentlich recht interessant, ne? Was hast du gesehen? Was hat dich begeistert?
Ah, ich habe heute, deswegen ist es ja heute auch ein bisschen so, man schaut zurück, wie es die letzten Jahre gewesen. Ein Thema, das mich irgendwie seit der Habil begleitet, ist, sind die zeckenübertragenen Erkrankungen. Deswegen war ich echt ganz froh, dass es mal wieder eine Session dazu gibt. Und das war so eine schöne Mischung aus Dingen, die wir seit vielen Jahren wissen, aber die man sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen muss. Also Stellenwert der Liquordiagnostik, CXCL13, dass es in manchen Dingen halt dann doch was bringt.
Aber ein interessanter Punkt. Ja. Hat sich das durchgesetzt jetzt bei Borreliose, das CXCL13?
Ja, die Frage ist, wie häufig diskutiert man es noch? Ich glaube, das ist eine Sache, die einfach zum Standard inzwischen gehört. Selbst wenn du sozusagen zytologisch arbeitest und durchflusszytometrisch die B-Zellen darstellen kannst, ist es CXCL13 immer noch ein begleitender Parameter, der über Akuität Aussagen treffen lässt. Und das war schön zu sehen. Was noch schöner zu sehen war, dass am anderen Ende des Spektrums die Diskussion um die Spätmanifestation der Borreliose so ein bisschen abgeebbt sind. Ich finde, Herr Rauer hat das super gemacht. Er hat versucht, da den Deckel drauf zu machen und gesagt, es gibt eigentlich keine Post-Lyme-Disease. Das fand ich schön. Ich hoffe, er kriegt da keinen Ärger damit. Aber es ist wirklich schön, das gesagt zu haben. Und was noch schöner ist, wenn dann sozusagen ein Kollege aufsteht, ja, das gibt sich mehr, jetzt sind halt Post-Covid-Patienten da, die solche Symptome mit in Anspruch nehmen. Und das ist ja auch schön zu sehen, dass wir in Phasen syndromale oder Syndrome sozusagen kennenlernen, häufig sehen und dadurch auch Auswege finden, sagen wir mal so.
Ich hatte vom Programm noch gesehen, dass auch so eine Session war, Impfung gegen Borreliose. Das ist ja das, was Patienten auch nicht so ganz unterscheiden können, ja. FSME und Impfung. War da einfach irgendwas Neues? Oder?
Ja, dass die Impfung weiter in der Entwicklung ist. Schöne war, dass gesagt wurde, ja, das würde ja auch die Hundebesitzer interessieren. Das ist ja auch tatsächlich so. Das ist ja so ein bisschen auf und ab mit der Impfung. Wir hatten ja mal zu kurzfristig eine, die jetzt für das europäische Spektrum der Borreliose nicht so geeignet gewesen wäre. Die ist dann auch vom Markt genommen worden insgesamt. Also es ist einem Orbit, wobei sich das jetzt auch in den Daten hier auch wieder verzögert, sodass man wieder ein bisschen sich überlegen kann, kommt es dann wirklich hinterher auf den Markt? Aber es ist Licht am Horizont in dieser Richtung.
Zur FSME, ist und bleibt das ein bayerisches oder ein baden-württembergisches Problem?
Ja, das ist eigentlich erschreckend. Es sind auch Karten gezeigt worden, wie hoch eigentlich die Durchseuchung oder sozusagen das Virus anzutreffen ist. Eigentlich gibt es, man muss schon sehr in den Norden ziehen, um sozusagen dieses Problem nicht mehr zu haben. Ich muss auch
also
zugeben,
Bochum reicht nicht.
Bochum reicht nicht. Es geht, wie war die Diktion war, es geht Nordwest. Also Bochum ist schon von der westlichen Lage vielleicht noch nicht so ein hohes Pandemiegebiet, aber es kommt. Es wird, glaube ich, ein Problem sein, dass uns in der ganzen Republik irgendwo begegnen wird.
Also ich denke auch, wenn man sich die Karten anguckt, das ist ja doch vom Bayerischen Wald jetzt doch ganz schön nach Norden gezogen.
Ja.
Ne?
Also ich bin auch froh drum, wenn wir uns jetzt in dieser Richtung festlegen und sagen, es hilft nicht mehr zu sagen, ich wohne zwar in München, aber ich bewege mich nicht in den Bayerischen Wald, deswegen brauche ich mich nicht impfen zu lassen, sondern einfach von den Zahlen, die wir haben, sagen, es gibt keine Diskussion darüber. Das ist grundsätzlich zu empfehlen, ist etwas, was wir auf jeden Fall machen sollten.
Guck mal, hätten wir auch die Zoonosen eigentlich mit abgearbeitet. Die ja. waren ja schon lange nicht mehr irgendwie Absolut. Von Bedeutung. Tobias, was hast du gesehen?
Ja, ich war heute in der neuromuskulären Session, wenn man so will, die letztendlich auch einen schönen Wandel, sagen wir mal, so einen therapeutischen Herangehen an die Erkrankung auch gezeigt hat. Einerseits wird klar, dass die Erkrankung nicht immer nur den Muskel, das Motoneuron betreffen, sondern eigentlich Multisystemerkrankungen sind. Wahrscheinlich werden eher dann kombinierte Therapien benötigt. Es gibt einige hoffnungsvolle Entwicklungen, zum Beispiel bei der Myotonendystrophie, wo es zumindest erste Sneak Peeks, wenn man so will, gibt, dass da doch auch hoffnungsvolle Ergebnisse rauskommen werden. Die Studien laufen noch. Und so, ja, ich sag mal, der Enthusiasmus ist mehr. Das war häufiger auch mal eine eher deprimierende Veranstaltung, weil dann doch immer viele Trials auch negativ waren. Aber ja, die SMA so als Vorreiter, muss man sagen, zieht da doch auch alle weiter mit. Und das ist schön zu sehen. Da geht's gut voran.
Das ist interessant, ja. Also im Prinzip gab es Neuigkeiten zu Duchenne oder Becker, weil da ist man ja schon seit Jahren dran.
Das war wieder so ein Downer, würde ich ein bisschen sagen. Also Duchenne ist und bleibt symptomatische Therapie, Corticosteroide, das, was zu tun ist im Moment. Die Gentherapien sind leider ja doch eher gescheitert, die aktuellen Ansätze durch Nebenwirkungen, aber letztendlich auch durch Wirkungslosigkeit. Also es reicht nicht einfach, das Dystrophin in den Muskel einzuschleusen. Das ist auch das, was ich meine. Wir müssen auf mehreren Ebenen therapieren und das reicht wahrscheinlich auch beim Duchenne nicht aus. Trotzdem ist und bleibt halt die Steroidtherapie essentiell wichtig und ja, sorgt auch für ein funktionelles Outcome, das deutlich besser ist.
Aber die Session war jetzt auch wesentlich auf genetische Erkrankungen beschränkt oder haben die sich auch mit der entzündlichen...
Ja, zum Schluss gab es noch einen schönen Ausblick Richtung Neuroimmunologie wieder, so eine Zwittererkrankung, wenn man will, die Einschlusskörpermyositis. Ja. Auch hier einige interessante Entwicklungen mit dem Sirolimus und dem Antikörper gegen ja sehr weit differenzierte T-Zellen, wenn man so will. Da erwarten wir auch schon die ersten Ergebnisse 2026. Das wäre tatsächlich mal was. Bisher ja keinerlei Therapien verfügbar.
In der Tat, ja.
Ja, Matthias, dann gebe ich mal den Ball zurück zu dir ins Feld. Was war für dich heute spannend?
Ich will jetzt nicht die Runde runterziehen, aber ich habe tatsächlich heute Morgen mich nochmal eingeklinkt in die Session zum assistierten Suizid. Ich finde, das ist ja immer noch ein Problem, was die Neurologie ziemlich stark betrifft. Das kam auch wieder raus, dass wir eigentlich mit den neurologischen Erkrankungen da ganz vorne sind, wo letztlich auch, sagen wir mal, Todeswunsch besteht bei diesen Erkrankungen. Und wir noch immer politisch keine Lösung haben. Das ist ja schon eher traurig, dass da eigentlich noch immer die Aufforderung des Verfassungsgerichts jetzt 5 Jahre her ist und wir immer noch keine gesetzliche Lösung haben, wie wir damit umgehen. Ich meine, ich für mich persönlich sehe das auch nicht als meine ärztliche Aufgabe. Ich hätte da wahrscheinlich auch Probleme mit, aber ich sehe ehrlicherweise doch den Bedarf, dass wir das irgendwie regeln müssen.
Ja, der Need ist auf jeden Fall da. Und wenn es dann nach irgendwie Abwanderung ins Ausland gibt, um einem assistierten Suizid dann doch noch Zugang zu bekommen. Das ist natürlich auch ethisch schwierig.
Ja, ich denke, Achim, bitte.
Ja, ich finde es auch kein Downer, dass man das bespricht, sondern ich finde es super, dass man sich dem jetzt öffnet und es nicht irgendwo in eine Ecke tut und sagt, wissen wir noch nicht so richtig, muss ich es entwickeln, sondern wir müssen dieses Thema eigentlich aktiv anfassen. Und das hat auch was mit Therapie zu tun, im positiven Sinne. Ja, es geht ja nicht darum, dass man sich zurückzieht und damit mit diesen Entscheidungen dann nichts mehr zu tun hat, sondern die aktiv zu betreiben, ist ja auch etwas, was im Sinne des Patienten etwas sehr Positives ist. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, das so ein bisschen aus der Tiefe herauszuholen.
Ja, man ist natürlich so als Schwerpunktimmunologe, ist es vielleicht ein bisschen weiter weg, als wenn man jetzt mit Parkinson sich beschäftigt. Parkinson ist scheinbar auch der häufigste oder das häufigste Krankheitsbild, wo diese Frage aufkommt. Danach die ALS, ist auch verständlich, dass es da sicherlich eine Rolle spielt. MS ist eher so im niedrigen Prozentbereich. Aber mir ist es selber tatsächlich so gegangen vor einiger Zeit, dass ich mal einen Patienten hatte, der gar nicht mal so schlecht beieinander war, der aber so bilanziert hatte zu seinem Leben, dass wir haben lange gesprochen, aber im Endeffekt mir dann schon auch kam, mein Gott, das ist eine relevante Frage, das muss gelöst sein. Ne? Wir haben das dann auch zusammen mit unseren Palliativmedizinern versucht, irgendwie zu kompensieren. Aber letztlich hat mir das nochmal persönlich vor Augen gebracht, wie wichtig die Lösung da ist. Interessant war, das dürfte dich vielleicht interessieren, es war eine Kollegin da, von der Rechtsmedizin und vom Gesundheitsamt, die arbeitet wohl parallel aus München und hat die Münchner Zahlen vorgelegt, wie das so aussieht mit dem assistierten Suizid in Bayern, wo sie auch sagte, die Großstadt ist natürlich etwas prominenter, macht ungefähr 20% der Fälle aus. Und das war schon interessant zu sehen. Die hatten verglichen, wie ist so der normale, in Anführungszeichen, Suizid und der assistierte Suizid. Und es bildet sich so raus, es sind vorwiegend Frauen im höheren Alter und wirtschaftlich sehr gut gestellt. Wohingegen der, ich sag mal, normale Suizid, vorwiegend Männer, jüngeres Alter und eben auch, sagen wir mal, von der psychischen Erkrankung wahrscheinlich auch etwas höher betroffen. Also war tatsächlich sehr interessant, das mal so praktisch zu sehen und auch zu gucken, dass da doch eine riesengroße Lücke ist, die letztlich zu füllen ist. Also von daher, ja, ist ein Thema, was wir, glaube ich, auch aus der Neurologie heraus irgendwo lösen sollten oder
ja, auch rantreiben sollten. Ganz schwierig, wenn dann noch die dementiellen Erkrankungen mit einbezogen werden, unsere neuen ja, wobei, Therapien und ähnliches.
Da hatte Frank Erbgut ja auch nochmal dazu, das ist ja dieses Problem mit der freien Willensentscheidung, ja, die da eine Rolle spielt und wo ja doch auch einige Kollegen, die da zuforscht waren, jetzt drüber gestolpert sind. Also letztlich, wenn man sich nicht ganz klar an die Vorgaben hält des Verfassungsgerichts mit der freien Willensentscheidung, steht man natürlich auch strafrechtlich schon irgendwo im Fokus. Also das ist echt nicht trivial.
Ja, aber das ist ja auch das Dilemma bei dem, was es mit einem selbst macht. Zu sagen, man hat eine Person vor sich, von der man klar den Eindruck hat, dass sie die Entscheidung ganz frei getroffen hat, das macht es ja gar nicht einfacher, dem sozusagen dann unterstützend irgendwie zu helfen in dieser Richtung. Weil man viel eher dann fährt von der Seite und sagt, okay, wenn ich das so gut entscheiden kann, dann würde ich auch erwarten, dass es einen Weg herausgeben muss. Also diese Entscheidung sozusagen, ist der Suizid jetzt die richtige Entscheidung? Ist sie nachvollziehbar? Oder da kommt bei Patienten, die das klar äußern können, natürlich viel mehr die eigene Beurteilung mit hinein, würde ich das für mich für richtig halten? Nee, das ist, finde ich, ein Thema, um das man sich dann kümmern muss, dass man das Gefühl hat, es hat nichts mit Aufgabe zu tun, sondern es ist auch eine aktive Entscheidung, die dahinter stehen kann.
Verfassungsgericht hat ja auch klar geregelt, dass der Gesetzgeber schon regulieren darf. Dass er schon, aber es müsste jetzt tatsächlich mal was passieren. Also von daher wirklich interessante Session und davon lebt, finde ich, auch der Kongress, dass man sich auch um diese Themen da mitkümmert. Und ich fand in dem Zusammenhang auch, mir gefällt sehr, sehr gut diese State-of-the-Art-Vorträge, die jetzt jeden Nachmittag oder Mittag stattfinden, auch im großen Rahmen, ohne letztlich, also eine Stunde mal wirklich ein Thema durch. Gestern waren periphere Neuropathien von Frau Sommer, war super, muss man sagen. Und heute funktionelle Störung. Ich glaube, ihr wart auch da.
Ja.
War ein toller Vortrag, ne?
Absolut. Absolut. Die Diskussion war auch schön. Weil es doch viel um das Label geht, psychogen, was ist gemeint damit? Es geht auch um Stigmatisierung. Das ist ein schwieriges Thema. Was vor allen Dingen mir am Vortrag aber insgesamt gefallen hat, ist, wie wichtig der klinische Blick ist. Das ist tatsächlich irgendwie noch ein Feld, wo wir merken, wir brauchen klinische Erfahrung, wir brauchen klinischen Blick, um das entscheiden zu können, in welche Richtung entwickelt sich etwas oder ist etwas als funktionell einzustufen oder nicht. Und das war super, weil es viele praktische Beispiele gegeben hat und mit denen man sich sozusagen auch reinarbeiten kann in das Thema. Also es war
absolut. Und den klinischen Blick muss man ja dann oder kann man ja auch in die Therapie dann integrieren, weil letztendlich das Aufzeigen, dass es da gewisse Widersprüche, naja, ist vielleicht zu viel gesagt Widersprüche, aber gibt, die eben darauf hinweisen, es ist keine klar körperliche Erkrankung, ja auch schon hilft, das Verständnis auch beim Patienten zu verbessern.
Ja,
das muss ehrlicherweise sagen, ich fand auch das Zahlenmaterial, was er präsentiert hat, wirklich sehr hilfreich. Zum einen, dass es doch so häufig ist.
Ja.
Zum anderen aber auch, das dürfte uns auch als, sagen wir mal, MS-Therapeuten natürlich sehr interessieren, diese Zahl, dass doch 23% aller klinischen Schübe, so hat er es, glaube ich, an die Wand geworfen, wahrscheinlich auch funktioneller Natur sind. Auch gut erklärt, gut hergeleitet, warum das so anfällig ist, ne, mit dieser doch Angst und auch letztlich belastenden Reaktion, die so eine Erkrankung mit sich bringt. Aber das zeigt mir auch wieder, wenn die Zahlen so sind, wir brauchen biologische Parameter im Bezug auf die Bewertung von Entzündungsaktivität bei MS.
Ja und nein, ich finde das fand es aber hilfreich auch in der Patientenführung. Es gibt ja viele Situationen, dass jemand kommt und sagt, ich habe MS, jetzt habe ich eine Sensibilitätsstörung und man findet nichts. Da sind wir natürlich immer so ein bisschen auch in dem Dilemma der Sensitivität unserer Methoden, was möglicherweise versagen wir da auch mal. Aber überhaupt ein Konzept zu haben, ich finde nichts und dann zu sagen, wie kann ich denn das erklären, dass es trotzdem dazu kommt. Also ich störe mich manchmal so ein bisschen an den Zahlen, weil ist immer die Frage des Goldstandards der Diagnose ist. Ich glaube, dass das häufig ist in der MS, aber mehr im Sinne von Verschiebung von eigener Wahrnehmung. Das ist ja auch das Konzept, ja, genau, das er erklärt hat.
Das hat er ja klar gesagt, genau. Dass der Fokus ja ganz genau. Wesentlich ist. Nee, ich finde das schon tatsächlich in der Betreuung gar nicht problematisch, aber wenn ich dann halt sehe, dass draußen, was weiß ich, alle Monate ein Cortisonstoß gegeben wird, dann würde ich mir natürlich schon wünschen, man würde sich daran erinnern, dass eben auch vieles funktionell ist. Und funktionell ist ja wirklich auch, ich finde, das hat er sehr gut rausgearbeitet, nicht dasselbe wie jetzt psychisch irgendwie alteriert, sondern letztlich ein Konzept der Krankheitswahrnehmung. Ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich, die ganze Geschichte.
Ja, auch die Abgrenzung zum Artifiziellen. Ich glaube, das ist ja immer das, was so ein bisschen mitschwingt sozusagen bei den funktionellen Störungen, diese Unterstellung. Also das auch zu vermitteln und dem Patienten das klar zu sagen, dass es eben darum nicht geht, etwas einen bösen aber Willen zu unterstellen.
Aber es erfordert ja auch trotzdem viel Zeit auch. Total. Und das ist natürlich das, was wir im klinischen Alltag natürlich auch als Schwierigkeit im Wesentlichen dann erleben. Wir haben einfach keine Zeit dafür. Und das, was dann entsteht, das Doktorhopping, die sozioökonomischen, die individuellen Folgen, sind eben nicht zu unterschätzen. Und ja, vielleicht müssen wir uns da mehr Gedanken drüber machen, über Konzepte, wie auch Raum und Zeit eben für diese Erkrankung
sind. Ich glaube, bei dem Thema braucht man viel Resilienz. Das war ja beim Kongress durchaus auch ein Thema. Weil ich glaube, in vielen Einzelfällen wird es dann passieren, dass man es fühlt, okay, jetzt hat man eigentlich wirklich den richtigen Weg genommen und eigentlich ein anderes Krankheitskonzept vermittelt und es kommt dann trotzdem vielleicht sekundär dazu zu Unzufriedenheit oder zum Arztwechsel oder so. Das braucht halt, glaube ich, auch Durchhaltevermögen.
Ja, aber insgesamt alles so Themen, wo man doch sagt, der DGN-Kongress lohnt sich dabei zu sein. Ich hoffe auch, dass wir unseren Hörern so ein bisschen vermitteln konnten, was hier los ist, was geboten wird. Achim, schön, dass du da warst. Ganz prima, dass wir uns so ein bisschen austauschen konnten.
Danke für die Einladung.
Die Interessensgebiete. Ja, und wir sagen...
Das war sehr divers heute, muss ich sagen. Also.
freuen wir uns auf morgen, dass wir hoffentlich so weitermachen können. Ja, und sagen danke fürs Zuhören.
Danke.
Danke. Tschüss.
Ja, und damit schließen wir die zweite Neuronews-Episode aus Berlin. Wir hoffen, die zusammengefassten Highlights waren für Sie, für eure Praxis hilfreich und wichtig. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Einfach nach Nervennahrung-Podcast auf Apple, Spotify und Co. suchen. Ein großes Dankeschön an meine beiden Kollegen Achim Bertel und Tobias Ruck für das Gespräch und an alle, die uns zugehört haben. Wir melden uns morgen wieder mit weiteren Erkenntnissen aus Berlin. Bis dahin und tschüss.